Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Als wir vor einigen Wochen hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen über die Frage diskutiert haben, wie Deutschland die Ukraine im Konflikt mit Russland unterstützen kann, waren sich unsere Experten relativ sicher, dass Präsident Putin keinen Krieg beginnen wird. Das hat sich geändert und das Entsetzen darüber ist so groß wie die Frage, was den russischen Präsidenten umtreibt und wie Deutschland jetzt reagieren soll. Sanktionen verhängen, ja, aber welche? Die Demokratie schützen und stärken, ja, aber zu welchem Preis? Sich den Fakten, die Putin schafft, beugen und deeskalieren, so gut es eben geht? Wie viel kostet die Solidarität und wie weit wollen wir gehen für Freiheit und Demokratie? Das ist heute unser Thema, über das wir mit Ihnen reden wollen, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, unsere frühere Moskau-Korrespondentin und Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Schönen guten Morgen, Frau Adler.
Guten Morgen.
Und im Studio ist Dr. Manfred Sapper, Politikwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Herzlich willkommen, Herr Sapper.
Schönen guten Morgen.
Dem Angriff auf die Ukraine waren viele diplomatische Gespräche vorausgegangen zwischen dem Westen und Russland, zwischen Putin und Macron, Putin und Scholz, der deutschen Außenministerin und ihrem russischen Amtskollegen. Und jedes Mal war der Eindruck entstanden, dass auch Putin offen bleibt für Verhandlungen. Gleichzeitig hat er seine Truppen in Bewegung gesetzt, sodass Außenministerin Annalena Baerbock vorgestern im ZDF-Interview das hier sagte.
Man muss klar sagen, wir wurden belogen. Wir haben gesagt, wir haben einen Weg der Härte und des Dialoges, weil das unser Verständnis davon ist, von einem friedlichen Miteinander in der Nachbarschaft immer auf Dialog zu setzen. Und ja, da muss man ehrlich sagen, wir wurden eiskalt belogen. Der Kanzler wurde belogen, ich vom russischen Außenminister, die gesamte internationale Gemeinschaft. Aber das ist doch dann der Punkt, wenn man an dem ist, zu sagen, weil der eine lügt, lügen wir jetzt auch. Nein, das machen wir nicht. Wir stehen zu unseren Werten ein und zugleich sind wir klar und deutlich, dass wir erleben, wir müssen auch Härte zeigen. Deswegen verstärken wir jetzt die Truppen an der NATO-Außengrenze mit unseren Verbündeten. Deswegen machen wir deutlich, wir werden nicht akzeptieren, dass es zu weiteren massiven Verletzungen des Völkerrechts kommt. Aber sich auf ein Spiel einzulassen von jemand, der sich an keine Regeln hält, dann zu sagen, wir halten uns auch nicht mehr an Regeln, das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg, weil dann hätte Putin gewonnen. Er will die internationale Ordnung, er will das Verständnis von einer Staatengemeinschaft, die auf Regeln basiert, kaputt machen.
Sabine Adler, hat Deutschland Putin jahrelang falsch eingeschätzt und sich belügen lassen?
Das würde ich schon so sagen. Ich glaube, der größte Fehler hat darin bestanden, dass wir Putin nicht so richtig zugehört haben. Und das hat eigentlich bis Donnerstag angehalten, dass man aus seinen Äußerungen immer nur das herausgepickt hat, was für uns noch irgendwie eine Chance hatte, dass es sich doch noch zum Guten wendet, doch noch nicht so schlimm wird, er doch noch mit sich reden lässt. Und all diese schlimmen Botschaften, die er immer auch mit transportiert hat, die sind so ein bisschen weggewischt worden, weil das ja auch so unangenehm ist. Denn das waren ganz fürchterliche Wahrheiten. Das ist zum Beispiel die Wahrheit, dass er eine hohe Geringschätzung, eine herablassende Haltung der Ukraine gegenüber an den Tag legt, ihr die eigene Staatlichkeit quasi abspricht, sogar die eigene Sprache abspricht, dass er festhält an diesen alten Imperien, sowohl dem Russischen Reich, dem Zarenreich, als auch der Sowjetunion. Und ich finde, dass was am meisten unbemerkt geblieben ist, dass er das Geld, das er durch unseren Kauf von Öl und Gas eingenommen hat, unter anderem für seine eigene Bereicherung benutzt hat. Das wäre noch nicht so schlimm, aber für die Modernisierung und Hochrüstung der Armee, mit der er jetzt so massiv gegen die Ukraine vorgeht, in dieser riesigen, mehrfach angelegten Strategie aus Raketenschlägen aus der Ferne und der Bodenoffensive aus allen Richtungen. Also wir haben ihn massiv unterschätzt, würde ich sagen.
Wie konnte das passieren, Herr Sapper? Also wie konnten wir das übersehen? Wie konnten wir diesen Botschaften nur halb zuhören? Waren wir auch irgendwie zu naiv?
Weil wir den Wunsch zur Wirklichkeit erklärt haben. Ich wundere mich sehr, dass Frau Baerbock so überrascht ist. Denn wenn wir nur ein kurzes historisches Gedächtnis haben wollen, dann sollten wir uns daran erinnern, dass der Außenminister Steinmeier von seinem Kollegen Lavrov angelogen wurde und dass die Kanzlerin Merkel von Herrn Putin angelogen wurde 2014, als es um die Krim ging. Damals war die Frage, wer sind eigentlich diese Truppen auf der Krim und woher kommen sie? Und coram publico, also in aller Öffentlichkeit, hat damals Putin gesagt, er habe damit nichts zu tun. Und mehrere Monate später sitzt er breitbeinig vor der Kamera und schlägt sich auf die Schenkel und sagt, Edge, wir waren das und haben gezeigt, was eine Harke ist. Wir haben den Amis gezeigt, wie man das macht. Und denken Sie daran, wie Putin in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, als es um die Vergiftung von Skripal, einem Aussteiger aus dem Geheimdienst, ging, der in England von einem GRU-Agentenpärchen vergiftet wurde. Und in der Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, dieses Agentenpärchen sei ein schwules Pärchen gewesen, das die Kathedrale von Salisbury angeschaut hat. Und wir haben in Deutschland durchaus einen Strang der kritischen Journalisten, der kritischen Medien gehabt und auch der Experten, die gesagt haben, es gibt zwei Ressourcen der Macht, die dieses Regime hat. Und die eine Ressource ist der Zynismus, eine ganz, ganz starke Menschenverachtung und eine Verachtung für die Wahrheit. Und das zweite ist die Lüge. Die Lüge ist von einem großen Tauschwert. Und diese Phänomene haben wir in unserem politischen Set nicht parat und deshalb haben wir den Wunsch zur Wirklichkeit erklärt, was in Russland vor sich geht. Mhm.
Dieses Hätte, das ist ja immer müßig im Grunde genommen im Nachhinein zu gucken, aber was hätte der Westen tun sollen 2014? Wie hätten wir reagieren sollen?
Wichtig war in einer ganz bestimmten Phase, dass man einfach die Realität anspricht, dass man sagt, was ist und dass man eben nicht daran festhält, es wird schon werden. Wir haben jahrelang über Modernisierungspartnerschaft und die Vorstellung Entspannungspolitik und Wandel durch Handel auf den Lehren der 70er und 80er Jahre aufgebaut und haben aber nicht verstanden, dass es einen substanziellen Unterschied zwischen der Sowjetunion und dem putinschen Russland gibt. Diese Sowjetunion war eine Status-Quo-Macht, die hatte das Interesse, die Grenzen anerkannt zu bekommen. Das hat sie damals in der KSZE-Vereinbarung von 1975 bekommen. Und das putinsche Russland ist keine Status-Quo-Macht, sondern ist eine revisionistische Macht. Und das haben wir spätestens seit Putins Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 eigentlich explizit gesehen. Und Sabine Adler hat völlig recht, hätte man diese Sachen gehört und hätte man sie gelesen und hätte man sich dessen bewusst werden wollen, was das bedeutet, was dieses Regime, die Spitze des Regimes sagt, dann hätten wir es wissen können.
Nun haben Sie gesagt, Putin hat damals gezeigt oder wollte zeigen, was eine Harke ist. Das will Annalena Baerbock auch, weil sie gesagt hat, wir müssen nun volle Härte zeigen. Frau Adler, wie könnte diese Härte aussehen?
Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir in der jetzigen Situation in unserer mentalen Verfassung in Deutschland wirklich in der Lage sind, Härte zu zeigen. Wir scheuen davor zurück, Waffen zu liefern. Wir erklären der Ukraine, die beschossen wird aus allen Richtungen, dass sie diesen Kampf doch bitte alleine führt. Wir halten uns da abseits. Und wir rätseln hin und her, welche der Sanktionen, ob es jetzt 7 oder 8 Banken sind, die jetzt verboten werden, mit denen man keinen Zahlungsverkehr mehr haben möchte. Das ist so was Krämerseelenmäßiges, was in einer solchen hohen Not für dieses Volk, für ein europäisches Volk, was 2 Flugstunden von uns entfernt ist, irgendwie alles nicht angemessen ist. Ich glaube, wir müssen diese Haltung wirklich überdenken. Wir müssen überdenken, ob wir uns raushalten können, wenn der Nachbar Russland die Ukraine derartig großflächig angreift. Und wir werden es spätestens dann tun müssen. Wir werden gezwungen sein, wenn dieser Angriff nicht mehr nur der Ukraine geht, sondern womöglich noch den baltischen Ländern oder noch ganz anderen Ländern. Wir wissen es nicht. Wir haben die Drohungen dieses wirklich wütenden, ja geradezu von Sinnen seienden Präsidenten gehört in dieser Woche, der jedem droht, wenn er sich einmischt in diese Angelegenheit jetzt mit der Ukraine, dass es eine Vergeltung geben wird, die noch nie da gewesen sei, die man noch nie gesehen habe. Und da können wir uns jetzt wirklich überlegen, ob wir uns zurücklehnen und mal zugucken, was da so passiert, oder ob wir uns vielleicht überlegen, wie wir dem Einhalt gebieten. Und ich hoffe sehr, dass das im Hintergrund passiert, dass unsere Militärexperten, dass die Verteidigungspolitiker, dass vor allem das Heer längstens mit Plänen beschäftigt ist. Das hoffe ich. Und ich hoffe auch, dass wir das vielleicht mal in Richtung Ukraine signalisieren, dass dieses Volk sich nicht ganz so verraten und verkauft fühlen muss, wie das jetzt im Moment der Fall ist.
Wie konsequent wollen wir die Demokratie und unsere Werte verteidigen und welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir laden Sie ein, sich an unserer Debatte zu beteiligen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon wartet Winfried Schmidt aus Gralmüritz. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen der gesamten Mannschaft im Studio und der Hörerschaft. Also ich kenne den Satz noch von Elie Wiese, Friedensnobelpreisträgerin von 1967. Kriege hinterlassen keine Sieger, nur Opfer. Und wir erleben jetzt den Amoklauf eines Volkes oder einer Gruppe von Menschen, die sich erniedrigt fühlen, gedemütigt fühlen durch angebliche Sieger im Kalten Krieg, ne, die sich hochmütig zum Sieger erklärt haben. Und das ist ein Amoklauf, der auch den eigenen Selbstmord einkalkuliert. Wie kann man so etwas noch stoppen? Ne? Es hat so viel Fehler gegeben seit 1989, die laufen auch jetzt ständig immer noch. Es wird immer verwechselt, Russen und Sowjetunion. In 1968 sind nicht die Russen ins Kiew eingemarschiert, sondern das war die Sowjetunion. Es waren auch sowjetische Soldaten, die hier Vergewaltigung begangen haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Es waren nicht die Russen, es waren ja auch Ukrainer, die das gemacht haben. Und das Volk ist so gedemütigt. Ne, wir haben gendergerechte Medien und trotzdem sind die immer so unkorrekt in dieser Sache. Und das Volk ist so gedemütigt.
Also Sie würden sagen, Herr Schmidt, der Hauptgrund für diesen Krieg ist die Demütigung Russlands durch den Westen.
Durch sehr, sehr lange Zeit. Sie haben auch gesagt, jetzt ist das Gespräch zwischen einem Tauben und einem Sturm, hat der Jungsprecher gesagt. Und das läuft ja wirklich schon so sehr lange. Ne? Er hat gesagt, wir haben den Wagen schon so vollgeladen. Das hat sich so angestaut über so viele Jahre. Und immer wieder ist das alles nicht erkannt worden. Und wir haben uns wirklich hochmütig unsere eigenen Interessen immer gesehen und auch den Zwietracht zwischen den Völkern da mitgesät für unsere eigenen Interessen und es hat keine Aussöhnung stattgefunden. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie schaffen wir die Aussöhnung jetzt? Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Wir müssen eine gleichberechtigte, alle Völker achtende Aussöhnung schaffen und wir müssen jetzt auch selber uns ein bisschen kleiner machen und sehr viel abgeben. Wir müssen leben wie die Menschen jetzt in Rumänien und in Bulgarien. Wir dürfen denen nicht die Impfstoffe abkaufen, obwohl die ganz schlecht geimpft sind und wenig Quote haben und nur an uns denken. Wir müssen wirklich jetzt abgeben und uns klein machen. Und wir sind alles Völker auf dieser einen Erde. Wir können uns nicht erlauben, dass es zum Amoklauf kommt, zu einer Atombombe, zu einer Hiroshima-Bombe und dass Russland meint, ich kann nur damit meine Macht demonstrieren. Und das kann nicht das Ziel unserer Politik sein.
Herr Sapper, Herr Schmidt sagt, wir müssen abgeben, wir müssen uns klein machen, wir müssen uns aussöhnen. Was sagen Sie, Herr Schmidt?
Ich sage dazu, dass ich diese Meinung im Kern teile, das aber nicht das Problem ist. Das, was wir erleben, ist kein Amoklauf eines Volkes, sondern man muss deutlich unterscheiden zwischen dem putinschen Regime, also zwischen der Elite und dem Volk. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die Russen als Volk hinter diesem Krieg stehen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und zweitens, all das, was wir erleben, ist die Fortsetzung des autoritären, repressiven Kurses, den Putin im Inneren in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Die Zerstörung von Menschenrechtsgruppen, von denjenigen, die sich für Umweltschutz, für Freiheitsrechte, für Menschenrechte in Russland einsetzen, ist die Voraussetzung dafür gewesen, jetzt nach außen aggressiv zu werden. Es ist nicht die Demütigung, Herr Schmidt, sondern es ist das autoritäre Machtstreben eines imperialen oder in imperialen Weltbildern verhafteten Regimes. Putin und Co. sind alte Sowjet Führer eigentlich. Sie sind als Geheimdienstler sozialisiert worden. Und das einzige Bild, was sie haben, ist der autoritäre Machtstaat, der seine Größe aus der Furcht nach außen und der Angst nach innen bekommt. Und die Logik, dass Putin gesagt hat, die Auflösung der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, ist doch von Zynismus nicht mehr zu überbieten. Nicht der Krieg mit 27 Millionen Toten von 1941 bis 1945 im Bereich der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe, sondern die Auflösung. Und er spielt in dieser Hinsicht mit einer Diktatur, mit einer Macht, die ihresgleichen sucht. Und das ist einfach nicht richtig, dass wir in dieser Situation die Schuld auf uns nehmen. Denn wir haben von 1991 nach der Auflösung der Sowjetunion bis 1999 mit keinem Land in Europa intensivere Beziehungen aufgebaut als mit Russland. Auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der staatlichen Ebene der Bundesrepublik mit Russland, aber auch auf der Ebene EU-Russland. Wir haben diese Aussöhnung, wir haben die ganzen sozialen Beziehungen mit Leuten aus der russischen Gesellschaft und wir sind heute damit konfrontiert, dass all die Kräfte, die sich auf Aussöhnung, Verständigung, Menschenrechte, zivilgesellschaftlichen Dialog konzentriert haben, vom Putin-Regime kaputt gemacht wurden. Hinter dem Schatten oder im Schatten dieser momentanen Konfrontation ist zum Beispiel die wichtigste Menschenrechtsorganisation, Memorial, denen wir unglaublich viel zu verdanken haben an Aufarbeitung des Stalinismus, an Aufarbeitung totalitärer Herrschaft, ist
verboten worden,
ist kaputt gemacht worden. Und das ist eine innere Logik und der Westen ist hier in dieser Situation nicht dran schuld. Es ist nicht das Ergebnis einer Demütigung des Putin-Regimes, sondern es ist Ausdruck des autoritären Charakters einer fast kriminell agierenden Elite.
Herr Schmidt.
Ja, warum haben denn diese Völker auf der Krim, das war ja ein Volksentscheid in Anführungsstrichen, der war völkerrechtswidrig, aber sie haben sich trotzdem sehr groß dafür entschieden. Und sie hätten sich doch für Europa entscheiden können, sie hätten das doch ablehnen können. Und ich denke doch, ich merke, dass doch sehr, sehr viele Russen, ich habe das jetzt hier, das Friedensschiff Mir, das war hier zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit in Rostock-Warnemünde. Ich war drauf auf dem Schiff. Ich habe gemerkt, wie die Kadetten, man konnte die nicht ansprechen. Kein Draßhut hier, kein Nix. Und sie haben so einen Bogen um uns gemacht. Sie haben so viel Angst gehabt. Es waren so wenig Leute nur da. Keine offizielle Politik war da. Es war so traurig. Das Schiff stand da. Es wird zum letzten Mal da gewesen sein in Warnemünde. Das ist so traurig gewesen. Es war so eine kalte Atmosphäre da schon zu spüren. Mhm. Ich habe das alles vorausgesehen.
Frau Adler, Sie noch einen Satz bitte zu der Meinung von Winfried Schmidt. Der Hauptgrund für diesen Krieg ist die Demütigung Russlands durch den Westen.
Ich sehe, dass ein Amokläufer, der diesen Krieg jetzt losgeschlagen hat, nicht aus Demütigung reagiert hat, sondern weil er so reagieren konnte, wie er wollte, weil er eine Diktatur errichtet hat in seinem Land. Und da kommen wir wieder zur Menschenrechtsorganisation Memorial, die vorher die ganzen Menschenrechtsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgeschaltet hat. Das klingt immer so klein und so unwichtig, dass das ja so kleine Organisationen sind. Aber was dahinter steht, ist, dass es ermöglicht, wenn solche Organisationen ausgeschaltet werden und die gesamte Zivilgesellschaft eingeschüchtert wird und repressiert wird, dann bringt es solche Leute wie Putin hervor. Denn in einer freien Gesellschaft wäre dieser Mensch längst abgewählt worden. Und da ist der Zusammenhang, und wir sollten nicht Schuld oder Ursache und Wirkung verwechseln. Nicht der Westen ist schuld, der ist an vielem schuld, aber an diesem Krieg ist der Westen nicht schuld.
Herr Schmidt, ich danke Ihnen sehr für Ihre Meinung aus Graal-Müritz und wir gehen zu Franz Baumann nach Auerbach. Schönen guten Morgen, Herr Baumann.
Ja, guten Morgen, hier ist Baumann. Wie schon vorab erklärt, ich wohne an der Westseite des Truppenübungsplatz Grafenwöhr seit 65 Jahren. Und es ist der größte Truppenübungsplatz für US-Truppen außerhalb Amerikas. Hier findet immer jedes Jahr ein großes NATO-Manöver statt. Vor circa 2 Jahren sind wieder circa 500 bis 1000 Militärfahrzeuge von uns sogar auf dem Straßenweg an, den Ost, an die Ostgrenze nach Polen zum Manöver gefahren. Am Rückweg wieder über die Straße haben sich 20 Demonstranten in den Weg gestellt, kurz vor Vilseck. Wegen den 20 Demonstranten sind diese ganzen Militärfahrzeuge, haben einen 10 Kilometer Umweg in Lucken Übungsplatz gemacht, dass sie nicht an den Demonstranten vorbeifahren mussten. Und das passiert regelmäßig. Und seit 1990 hat ja der Herr Wörner, der damalige NATO-Generalsekretär, den Russen eigentlich zugesagt, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt, zumindest mündlich, auch wenn es vertraglich nicht gesichert wurde. Aber es wurde sich nie daran gehalten. Und auch wenn ich das überhaupt nicht gutheiße, was jetzt Putin macht mit seinem Krieg, also für mich eher ein Psychopath, der auf einem Thron sitzt und dadurch alle Möglichkeiten hat, sehe ich in dieser Osterweitung schon einen großen Fehler der USA und der NATO. Und das wird immer totgeschwiegen. Also das finde ich schon schlimm, dass die da nie sagen, ja, das war falsch eigentlich, hätten wir anders machen sollen oder ignorieren.
Frau Adler, ich höre Sie einatmen, ja, um auszuatmen und zu erwidern. Ja.
Herr Baumann, ich finde, Sie haben es gerade selber gesagt, dass das als ein Fehler hätte eingestanden werden sollen. Ich kann diesen Fehler ehrlich gesagt nicht erkennen, denn wer wäre denn autorisiert, in Deutschland in den 2+4-Verhandlungen zur Wiedervereinigung für alle anderen europäischen Staaten zu sprechen oder überhaupt Staaten zu sprechen, welches Bündnis sie aufsuchen. Das wäre eine Anmaßung gewesen. Das wäre ein ganz großer Fehler gewesen. Und wenn Sie sagen, Herr Baumann, dass darüber nicht gesprochen wird, dann weiß ich nicht, welche Debatte Sie gehört haben. Also wir sind damit seit Jahrzehnten im Grunde genommen befasst, spätestens seit der großen Osterweiterung der NATO 1999. Das wird natürlich rauf und runter diskutiert, aber nur weil vielleicht Ihre Meinung nicht bestätigt worden ist, ist es ja nicht so, dass die Debatte nicht stattgefunden hat. Also und nochmal, um auf Herrn Wörner zu kommen, Herr Wörner war bis 1988 Verteidigungsminister. Also er hatte weder von der Wiedervereinigung, also wie zur Wiedervereinigung überhaupt kein Amt mehr, jedenfalls dieses nicht mehr. Und Sie haben es völlig richtig gesagt, was nicht Eingang in Dokumente gefunden hat, das ist sozusagen auch nicht Recht und Gesetz jetzt. In einem solchen Verständigungsprozess kann man natürlich überlegen, ob die Osterweiterung der NATO richtig ist oder nicht. Aber wenn die Dokumente das dann am Ende nicht festhalten, dass sich alle Seiten darüber verständigt haben, dann ist das nicht gültig. Und deshalb ist es auch, es wird auch nicht gültiger, je öfter man es wiederholt. Es ist einfach nicht richtig und es ist ein großer Fehler, eine Falschbehauptung zu sagen, dass die Osterweiterung der NATO laut Gesetz, laut Verträge nicht stattfinden sollte. Es ist falsch.
Herr Sapper.
Es gibt ja noch einen anderen Punkt, den man einfach im Blick haben muss, Herr Baumann. Und dieser Punkt lautet, Russland hat, wie vorher die Sowjetunion, mit der Unterzeichnung von internationalen Vereinbarungen wie der Charta von Paris 1990 die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht jedes Staates anerkannt. Und zu diesem Selbstbestimmungsrecht der Staaten gehört auch die Wahl von Bündnissen und die sicherheits- oder außenpolitische Einordnung, ja. Und niemand konnte den Balten oder den Polen oder den Tschechen oder den Ungarn vorschreiben, wie sie ihre Sicherheit gewährleistet sehen. Und sie kamen zu dem Ergebnis, aufgrund historischer Erfahrungen, sie möchten nicht neutral sein zwischen der Sowjetunion, die es 1989 und 90 noch gab, und einem wiedervereinigten großen Deutschland. Und sie haben entschieden, in einer eingebundenen NATO fühlen sie sich sicherer gegen Deutschland und gegen Russland. Und deshalb haben sie entschieden, sie wollen Mitglied in der NATO werden. Und das Zweite hat Sabine Adler gesagt, dass es keine schriftliche Fixierung dieser Sache gibt, aber was viel wichtiger ist, was sie offensichtlich, weil sie ja schon ein älterer Herr zu sein scheinen, ja selbst auch miterlebt haben. Weder Helmut Kohl, noch der damalige Verteidigungsminister Rühe, noch die USA haben mit großer Begeisterung gesagt, kommt alle zu uns. Denn die Westler wollten im Kern 1990 diese ganzen armen Nachbarn, diese schmutzigen Leute aus Osteuropa eigentlich nicht haben. Sie wollten sie nicht in der Europäischen Gemeinschaft haben und sie wollten sie nicht in der NATO haben, weil sie als Sicherheitsprobleme erstmal wahrgenommen wurden. Das ist ein Teil der Wahrheit, den wir anerkennen müssen. Und Putin spielt hier eine Karte und führt uns wieder aufs Glatteis. Er behauptet, es ginge in diesem Krieg gegen die NATO-Osterweiterung, die überhaupt nicht zur Diskussion steht. Das ist ein Potjomkinsches Dorf, was da aufgebaut wird. Eine Fassade, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und wir sollten sie in der Tat hinter uns lassen. Das ist nicht das Problem, weshalb dieser, wie Sie gesagt haben, Psychopath oder vorher Amokläufer Putin diesen Krieg jetzt über die Ukraine gebracht hat.
Herr Baumann.
Ich würde gerne noch kurz was sagen.
Ja, Herr Baumann.
Ganz kurz, also grundsätzlich widerspreche ich Ihnen ja nicht. Ich habe das aus meiner Sicht dargelegt, aber es ist halt in dieser aufgeladenen Zeit der letzten zwei Jahre schon schwierig, wenn dann immer direkt an der Grenze diese riesigen Manöver abgehalten werden. Das finde ich halt nicht, wie soll man sagen, feinfühlig ist das falsche Wort, mir fehlt das Wort dazu. Also kann ich Ihnen jetzt nicht beschreiben, aber das finde ich nicht richtig in dieser Situation.
Mhm. Frau Adler. Mhm.
Genau. Herr Baumann, ich würde gern, das kann ich gut verstehen, an einem solchen Truppenübungsplatz zu wohnen. Das macht ja auch Angst, weil es eben zeigt, also noch dazu in einer solchen aufgeheizten Situation, dass das Ganze eben nicht mehr nur Übung sein könnte, sondern dass das ja jeden Moment eventuell gebraucht wird. Ich würde gerne aber nochmal auf Ihren Einwand bzw. auf Ihr erstes Statement zu sprechen kommen, als Sie Herrn Wörner zitiert haben. Herr Wörner, der zu der Zeit der NATO-Generalsekretär war. Als NATO-Generalsekretär hat er eben aber auch nicht die Befugnis zu sagen, wer jetzt in die NATO aufgenommen wird oder nicht. Das müssen eben Staats- und Regierungschefs miteinander verhandeln. Deshalb ist also auch das Wort von Herrn Wörner auch als NATO-Generalsekretär, wenn er das jemals tatsächlich gesagt haben sollte, nicht wirklich etwas, es ist nichts, worauf man sich berufen kann, was Gesetzeskraft hat. Es war eine Meinung von ihm, aber er ist auch nicht derjenige gewesen, der darüber befindet.
Franz Baumann, vielen Dank für den Anruf aus Auerbach. Knapp 2 Flugstunden von Deutschland entfernt fliehen Menschen vor dem Krieg, werden vertrieben, sterben. Wir reden deshalb heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Manfred Zapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, und mit Sabine Adler, Osteuropa-Korrespondentin, eine Expertin bei Deutschlandfunk Kultur, auch über die Frage, wie weit wollen wir gehen für Freiheit und Demokratie. Und natürlich führen wir diese Debatte auch mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54, die Jaroslav Pullmann aus Bonn gewählt hat. Schönen guten Morgen, Herr Pullmann.
Ja, guten Morgen. Sehr nett, dass ich zugeschaltet werden konnte. Ich bin zutiefst bewegt, als ich unter anderem die vorigen Wortmeldungen gehört hatte. Ich selbst bin aus der Slowakei, schon länger in Deutschland wohnhaft. Meine Frau ist aus Kiew. Und wir beobachten gerade die Situation natürlich sehr eng und schlafen kaum letztendlich in der Sorge um die Familie, meine Frau. Und ich verstehe einfach nicht, wie man sich jetzt mit Demütigung von Russland, von der Sowjetunion beschäftigen kann, während ganz eindeutig Menschen sterben unter russischen Waffen. Ich wollte ganz kurz auf solche Erlebnisse, wie mein Land, die Tschechoslowakei 1968 gemacht hat, als die Warschauer Paktstaatenarmee bei uns das Land überrollt hat und das Beste, was damals angefangen hat zu blühen, eine vollkommen neue Entwicklung von Sozialismus einfach niedergetreten hat, das Beste aus unserem Land ausgetrieben hat. Und deswegen das ganze Gespräch über Einflusssphären schockieren mich, weil es kann keine Einflusssphäre geben, die dass unabhängigen Ländern das Recht zur Selbstbestimmung abspricht Und ich glaube, dass das Problem, dass wir von unvereinbaren Wertesystemen sprechen. Ich höre immer wieder das Wort Respekt. Es ist Putin und Russland nicht Respekt gezollt worden. Mein Verständnis von Respekt ist aber ein anderes. Und ich denke, das ist genau vielleicht das Problem, was man verstehen muss. Dass der Begriff von Respekt, den Putin und seine Verständiger, Versteher bemühen, ist ein durchweg hierarchisches. Das ist auf jeden Fall immer eine Unterordnung impliziert, während ihm Respekt durch den Westen, durch die zivilisierte Welt auf jeden Fall gezollt wurde. Es ist eine Anerkennung, ein Nebeneinander, Kooperation noch und nöcher angeboten wurde. Aber diese wird nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wie ich das Grundübel eigentlich sehe. Wir können ihn nicht erreichen. Das heißt, er versteht ganz einfach die Wertesysteme der zivilisierten Welt des Westens nicht, weil hier zutiefst die Wertschätzung für individuelle Freiheit, für Menschenleben fehlt. Ganz, ganz einfach das Bild, als er dann vor dem Angriff, das war Tag der Verteidiger des Vaterlandes, und er steht vor der leeren Flamme am Grab des unbekannten Soldaten mit einer erstarrten Miene, während uns Bilder aus Kiew erreichen, wo Helden des Vaterlandes, wie sie genannt wurden, individuell zu Tode, zu Grabe getragen werden, weil sie sich dafür entschieden haben, einen aussichtslosen Kampf anzutreten. Und das ist genau das, was für mich absolut sinnbildlich ist.
Herr Pullmann, bevor wir auf Ihren Aspekt eingehen, Sie haben vorhin gesagt, wir können Putin nicht erreichen. Ich merke, wie bewegt Sie sind. Ich möchte Sie auch nicht quälen. Dennoch möchte ich Sie fragen, welche Nachrichten haben Sie aus Ihrer Familie in Kiew bekommen? Wie geht es der Familie aktuell?
Die Schwiegereltern, die sind aufs Land gegangen und der Bruder mit seiner, also der Schwieger, der Schwäger mit seiner Familie konnte sich noch vor einigen Tagen im Ausland Sicherheit bringen. Aber dennoch, meine Frau kommt mitten aus Kiew. Wir kennen die Orte, wo Kampfhandlungen stattfinden. Sie ist selbst Journalistin und sammelt O-Töne für deutsche Medien. Und häufig hört man Panzer und Flugzeuge im Hintergrund und das ist einfach gruselig und wir hören nicht auf zu weinen und uns zu wundern, wie lange sich Deutschland noch mit moralisierenden Reden zurückhält, während ich finde, dass man im Sinne eines anglosächsischen Pragmatismus ganz einfach das vom Ziel her, vom Effekt her einfach erstmal verstehen muss und Effekt, den man bezweckt ist, diese Kampfhandlung zu unterbinden und sofort alle Unterstützung, die auch Putin in seinem Volk noch hat, zu entziehen.
Herr Pullmann, ich würde jetzt gerne Frau Adler und Herrn Sapper auf Sie antworten lassen. Frau Adler, Jaroslav Pullmann hat gesagt, das Verständnis von Respekt bei Putin ist durchweg hierarchisch und wir können diesen Mann nicht erreichen. Teilen Sie diese Meinung?
Absolut. Ich finde, dass Herr Pullmann absolut recht hat. Das sind ganz unterschiedliche Wertekategorien, die haben auch mit einer modernen, mit einer demokratischen Welt überhaupt nichts zu tun. Wie sie Putin vorschwebt, diese Art von Respekt, da geht es darum, dass einer diktiert und die anderen kuschen. Und wenn die anderen nicht kuschen, dann wird also die große Keule rausgeholt und das erleben wir gerade. Und ich kann das auch sehr gut verstehen, dass Herr Pullmann wirklich sehr, sehr, sehr angefasst ist. Also wenn man sich heute die Bilder anschaut, die aus Kiew kommen, wie große Hochhäuser, 30 Etagen hoch, bombardiert werden. Das sind, ehrlich gesagt, es gibt ein Foto, das habe ich hier gerade vor Augen, das erinnert mich wirklich fast an 9/11. Das ist einfach ganz furchtbar. Und ich verstehe das absolut, dass diese kleinteilige Diskussion, die sich so viel mit Nebenschauplätzen beschäftigt, aber nicht die zentrale Frage beantwortet, nämlich wie wir diesem Volk beistehen, dass einem das als Betroffener nochmal zusätzlich sehr, sehr fertig macht, dass einem das zusetzt. Und Herr Pullmann, Sie hören uns ja sicherlich noch zu, wenn Ihre Frau bereit ist, sich mit uns in Verbindung zu setzen, dann möge sie das bitte tun.
Sehr gerne, vielen Dank. Wenn ich noch ganz kurz anschließen darf. Der Punkt ist, Ich denke, dass der Krieg einfach in Russland nicht angekommen ist. Wir sehen das, dass die Medien auch sehr gleichgeschaltet sind. Wir sehen auch dann, also gerade mal vermittelt auch durch meine Frau, welche Botschaften signalisiert werden, dass soziale Medien reglementiert werden, genau um diese Botschaften. Es wird auf jeden Fall versucht zu verhindern, dass Bilder von getöteten russischen Soldaten nach innen dringen, weil das würde letztendlich zu einer Erosion des Systems Putin führen. Und genau das meine ich. Wenn man zum Beispiel von SWIFT spricht, dann trifft man das Land, das verstehe ich. Aber erstmal dann kommt auch an die Botschaft, Russland befindet sich an einem Krieg. Diese Botschaft ist im Land selbst, bei der Bevölkerung, noch nicht angekommen. Ich glaube, das ist hier einfach noch nicht verstanden worden, dass sich das Land zurzeit in einer absoluten Blase befindet. Und das ist einfach auch ein Kommunikationsmedium. Krise, die nach Russland hineingetragen wird, als ein durch die Medien, durch die Staatsmedien nicht mehr zu unterbindendes Signal. In welchem Zustand?
Das ist absolut richtig. Ja. Herr Pullmann, das ist genau das, was ich auch beobachtet habe, dass die Medien gleichgeschaltet sind, dass überhaupt nicht das Wort Krieg in den Mund genommen wird. Man redet da von Spezialoperationen. Ja. Ja. Und die Medien, die noch so halbwegs frei sind, also zum Beispiel eben Echo Moskowy oder die Novaya Gazeta haben aber Anrufe bekommen bzw. Besuch bekommen von Roskomnadzor, also der Medienaufsicht. Sie mögen gefälligst doch nur noch staatliche Nachrichten senden und nicht mehr ihre eigenen. Sie tun es nach meiner Beobachtung nicht, aber das sind natürlich auch nicht die Massenmedien.
Ja. Also was man Herrn Pullmann auch sagen muss, ist, dass gleichzeitig ein Krieg im Inneren gegen abweichende Meinungen geführt wird. Ja. Jeder, der demonstriert hat in Russland gegen den Krieg, ist festgenommen worden. Es gab kleine Demonstrationen über ganz Russland hinweg und diese Leute sind inhaftiert worden. Es gab Proteste nun, einen großen Aufruf von Journalisten aus dem Medienpool sogar gegen den Krieg und die haben ein echtes Problem. Und das, womit wir konfrontiert sind, ist, wir wissen seit langem, dass das Opfer in jedem Krieg die Wahrheit ist. Hier wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Putins Kriegsziel heißt Demilitarisierung der Ukraine, Entnazifizierung der Ukraine. Das ist so unglaublich. Er behauptet, es habe einen großen Genozid zu verhindern gegolten. Es gab keinen Genozid, aber die Logik dahinter ist natürlich die komplette Propaganda und die Sterilisierung von gesellschaftlichem Protest im eigenen Land. Und mit dieser Situation sind wir konfrontiert. Wir haben eine komplett andere Realität, eine andere, in Anführungsstrichen, Wahrheit, die momentan von den Staatsmedien in Russland verbreitet wird. Und das ist von einer Hermetik, da haben wir überhaupt keine Chance momentan durchzudringen, da ist es ganz, ganz wichtig dran, sich zu erinnern, was für eine Logik hinter der Schließung von der Deutschen Welle stand, hinter dem Verbot von Auslandssendern stand. Also eine konkurrierende Öffentlichkeit wurde systematisch vorher ausgeschaltet und erst jetzt erschließt sich, was der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist.
Herr Pullmann, vielen Dank für Ihren Anruf aus Bonn. Wir denken an Sie und an Ihre Familie. Vielen herzlichen Dank. Martin Korff wartet in Peitz bei Cottbus. Schönen guten Morgen, Herr Korff.
Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, trotz der komplizierten Umstände und so weiter und so fort. Also einerseits bin ich auch bestürzt wegen dieses Krieges, der jetzt begonnen hat. Aber andererseits bin ich auch der Meinung, dass die Emotionen nicht ein guter Ratgeber sind, um die politische Situation, politische Lage zu beurteilen. Und ich fange gleich von vorne an. Meine Hochachtung, mein Respekt auch dem ehemaligen tschechischen Bürger. Ich habe damals auch auf bestimmte Entwicklungen gehofft, als das 1968 dort geschah. Ich war kurz vorher, knapp ein Jahr vorher, war ich in Prag und auch aus rein kulturellem Interesse, wenn man so will, weil ich dort bestimmte Entwicklungen ganz privat für mich, nicht irgendwie hochgestochen, irgendwie was von mir vorzutragen, ist meine Absicht, sondern ganz privat. Ich war auf jüdischen Friedhöfen und so weiter, habe die Prager Volksstimme mit Gewinn gelesen und so weiter. Aber, noch Nachtrag zu Prag, es gab auch einen Deutschen, um nicht zu sagen einen bundesdeutschen Liedermacher, der die Formulierung gebraucht hat, sinngemäß jetzt, wenn die vom goldenen Prag sprechen, dann meinen sie auch das goldene Prag. Punkt, Schluss, Prag schließe ich jetzt ab. Jetzt zurück zur Osterweiterung der NATO wegen des Hintergrundes. In der vorletzten Ausgabe, das heißt in der Ausgabe der letzten Woche, gab es auf Seite 25 eine Mitteilung im Spiegel, in der eigentlich, so kann man das sagen, dokumentarisch bewiesen worden ist, dass es eben doch diese Abstimmung gegeben hat. Und diese Abstimmung, das ist jetzt per Zufall gefunden worden, hat in den Folgejahren auch durch Mitwirkung der USA, die nach 2 Jahren dann auch einen anderen Kurs eingeschlagen haben, diese Abstimmung ist wirklich nicht schriftlich fixiert worden, weil Gorbatschow da auch ein bisschen naiv war, das muss man so sagen. Und jetzt kommt durch Zufall, Aktennotizen irgendwo gefunden in einem Archiv, kommt das heraus, dass es diese Abstimmung eben doch gegeben hat.
Herr Korf, ich würde es gerne abkürzen und Herrn Sattler gleich noch die Möglichkeit geben, darauf zu antworten.
Ja, Thema, ich möchte auch die Möglichkeit haben, das fortzusetzen.
Ja, Herr Sattler sagt erstmal was dazu, Herr Sattler.
Der Herr Sattler ist dann Herr Sapper. Aber das ändert an der Sache nichts. Dieser angebliche Beweis, Herr Korf, ist mittlerweile wieder in sich zusammengefallen. Es hat sich um eine private Notiz des damaligen Adlatus von Herrn Genscher, um Herrn Kroburg gehandelt, der sondiert hat, was für Möglichkeiten denn überhaupt nach der Einigung existieren. Es ist kein in irgendeiner Weise signifikantes Dokument, keine Quelle, die das belegt, was Russland behauptet, dass es seit 1990 systematisch betrogen wurde. Und nochmal, es ist eine Scheindiskussion. Es geht nicht um die Osterweiterung der NATO, sondern das Ziel dieses Krieges von Putin ist, die Existenz der Ukraine zu zerstören. Er hat das Interesse, ein für alle Mal einen Staat zu ruinieren, der ein Gegenmodell aufbaut, in dem so etwas wie Demokratie und Gewaltenteilung und Parlamentarismus funktioniert.
Und jetzt nochmal Herr Korf.
Ja, bitte, bitte. Also ich möchte das fortsetzen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein und zwar aus folgendem Grunde, weil ich ja seine Argumentation kenne. Nicht, weil ich ihn irgendwann mal gelesen oder gehört hätte, sondern weil ich ganz einfach glaube zu wissen, wie derartige Herrschaften argumentieren. Ich sage das mal in diesem Ton und gehe zum nächsten Punkt weiter. Es gibt von einem sehr bekannten amerikanischen Politikberater, ich weiß nicht, ob der heute noch lebt, dann müsste er schon uralt sein, nämlich von Brzezinski, ein Buch. An sich ist das ein einziges Ratgeberbuch für amerikanische Präsidenten. Dieses Buch heißt »Die einzige Weltmacht«. Man braucht das Buch nicht mal durchzulesen, nur die ersten Kapitel, wo es darum geht, was amerikanische Politik um jeden Preis vermeiden sollte, nämlich die Russen dahin zu bringen, dass sie Bündnisse eingehen, die gegen Amerika gerichtet sein könnten und die dann auch nicht wieder rückgängig gemacht werden könnten. Und ich will jetzt nicht auf die, er hat ja die Bündnisse, die möglichen Bündnisse alle aufgezählt in diesem sehr, sehr wertvollen Buch. Und die amerikanischen Präsidenten haben genau das gemacht, was sie nicht machen sollten. Voran unser hochgelebter Friedensnobelpreisträger Obama. So, das schließe ich jetzt ab.
Dafür danke ich Ihnen.
Der Politikberater, der dort ist, dieses Buch auch nicht kennt, es hat keinen Sinn, darauf einzugehen.
Herr Korf, ich danke Ihnen sehr für all diese Anregungen und auch Ihren Beitrag aus Peitz bei Cottbus. Und ich würde gerne auch vor allen Dingen in der nächsten Stunde auf unser Thema wiederkommen, von dem wir jetzt ein bisschen abgewichen sind. Denn unsere Frage ist heute, was möchten wir eigentlich tun, um die Demokratie zu schützen und zu stärken? Wie möchten wir unsere Werte leben und zu welchem Preis? Sind wir bereit, einen hohen Preis zu zahlen? Wenn ja, welchen? Das ist heute unter anderem auch unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Bomben, Tote, Flüchtlinge, Appelle an Putin, den Wahnsinn des Krieges zu beenden, spontane Solidaritätsbekundungen, Sanktionen. Russland führt Krieg gegen die Ukraine und wir stehen vor dem Scherbenhaufen unserer jahrelangen Illusionen, sagt Dr. Manfred Zapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, der heute mit der Osteuropa-Expertin Sabine Adler unser Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur. Denn wir fragen uns, wie soll Deutschland reagieren, um Freiheit und Demokratie zu schützen? Darüber diskutieren wir auch mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ein Vorschlag kommt per Mail von Reinhard Salzmann. Bitte sofort deeskalieren. Herr Putin ist unberechenbar, das hat er bewiesen, mehrfach. Er kann Atomsprengköpfe in kurzer Zeit in die EU schießen. Besser jetzt klein beigeben und die Politik neu sortieren. Da sind wir, Sabine Adler, natürlich auch bei der Sicherheitspolitik. Welche Folgen hat der Krieg grundsätzlich für unsere Sicherheitspolitik? Und wie sollte sich Deutschland neu aufstellen? Sollte es sich neu aufstellen?
Ja, Gisela Steinhauer, ich finde, es gibt einen Widerspruch in der Äußerung von Herrn Reinhard Salzmann in sich. Er sagt, sofort deeskalieren, klein beigeben, denn Putin ist unberechenbar. Was sagt uns denn, wenn wir klein beigeben würden, dass der unberechenbare Putin dann berechenbar reagieren würde? Das ist das Erste. Dann ist es auch so, wenn man klein beigäbe, dann hätte man das Problem doch nicht gelöst, das Übel nicht bei der Wurzel gepackt. Es gibt einen Verweis auf Tschetschenien, den ich jetzt gerne machen würde. Dort gibt es den sogenannten Präsidenten Kadyrov. Kadyrov hat man immer schalten und walten lassen, so wie man Lust hatte, wie man wollte. Wir wissen, dass es ein Herrschaftsregime ist, das rein von Terror bestimmt ist. Und diesem Menschen gebietet niemand Einhalt, der darf schalten und walten. Selbst Putin, so wird kolportiert, traut sich an ihn nicht mehr ran, weil er nicht weiß, wie seine Leute in Moskau gegen auch zum Beispiel die Regierungsleute vorgehen würden. Das heißt also, neu sortieren, da bin ich sofort dabei. Das ist ganz, ganz dringend notwendig. Aber klein beigeben, das ist kein Rezept, das löst überhaupt nichts. Was müsste man neu sortieren? Neu sortieren müsste Deutschland sicherlich seine eigene Verteidigungsfähigkeit. Wir haben uns jahrzehntelang darum gedrückt, die Verteidigungsausgaben so zu erhöhen, dass sie zumindest einen fairen und gerechten Anteil an dem erreichen, was die NATO braucht. Wir haben uns immer die Finanzierung unserer Verteidigungsfähigkeit durch die Vereinigten Staaten verlassen und immer auch mit dem Impetus, mit dem höheren moralischen Anspruch, dass wir die Pazifisten sind. Das war eine sehr verlogene Debatte, das war auch eine sehr bequeme Debatte, vor allem mit Verweis auf unsere Vergangenheit. Also mit Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg, auf das Nazi-Regime. Das ist vorbei. Wir können uns da nicht mehr ausruhen. Das nimmt uns keiner mehr ab. Und ich glaube, diese Äußerung, die heute kam, dass wir erstmal unsere eigene Verteidigungsfähigkeit, also die Bundeswehr, wieder so auf Vordermann bringen müssen, damit wir Waffen an die Ukraine liefern, das ist eine Haltung, die sollten wir auch nochmal überdenken.
Peter Metzger ruft uns an aus Geislingen. Guten Morgen, Herr Metzger.
Guten Morgen. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil wir müssen unsere Verteidigung wieder hochbringen. Die liegt nämlich komplett am Boden. Geil. Man sieht immer nur die Bundeswehr, aber die gesamte Zivilverteidigung, die Katastrophenschutz und so weiter, die wurde von Regierung Kohl und Co. niedergemacht. Und die Wehrpflicht, die dadurch weggefallen ist, das war alles Mist, ehrlich gesagt. Die Wehrpflicht hätte man behalten können. Man kann das jetzt nicht mehr zurückmachen, weil wo sollen die Leute denn, die Soldaten wohnen? Da gibt's keine Kasernen mehr, die sind alle verkauft, die sind alle weg. Und mal ganz ehrlich, ich habe mal eine Frage. Habt ihr Journalisten eigentlich geschlafen? Ich meine, sorry, mir ist das schon vor ein paar Jahren aufgefallen, dass da was nicht stimmt, dass der Russe da Gold ankauft, unnötig. Und man fragt sich, wieso?
Der
und
Russe
man braucht
kauft Gold,
um Krieg zu führen, immer noch. Man muss ja seine Leute irgendwie bezahlen.
Herr Metzger, geht es vielleicht ein ganz, ganz bisschen differenzierter? Ich weiß jetzt nicht, wie Sie reagieren würden, wenn, ich weiß nicht, was Sie beruflich machen, aber wenn Sie jemand fragen würde, ob Sie die ganze Zeit geschlafen haben, dann ist das irgendwie so nicht wirklich eine richtig gute Basis, um zu diskutieren. Aber ich würde trotzdem gerne darauf eingehen, auch auf Ihren Aspekt der Wehrpflicht, der Abschaffung der Wehrpflicht. Mir ging es da so wie Ihnen seinerzeit mit Herrn zu Guttenberg, der also ja wirklich federstreichartig eine ganze Öffentlichkeit in Deutschland hinter sich gebracht hat mit dem Vorschlag, die Wehrpflicht abzuschaffen. Und er hat es auch geschafft, dass selbst die doch sonst zögerliche Kanzlerin dem zugestimmt hat. Wie ich finde, seinerzeit aus purem Populismus eine grundfalsche Entscheidung, eine gefährliche Entscheidung, auch weil eine so wichtige Frage wie Wehrpflicht unbedingt diskutiert gehört hätte in der Gesellschaft. Das kann man nicht so kurz abschaffen. Also ich gebe Ihnen recht, aber ich weise zurück, dass ich die ganze Zeit geschlafen habe.
Herr Sappert.
Vielleicht dürfte ich mal den Blick auf den Krieg und seine Folgen werfen. Ich würde sagen, dass wir momentan erschüttert sind über das, was wir in der Ukraine sehen, dass das Morden und der Terror und der Einsatz von Bomben und Panzern und Soldaten stattfindet. Aber es ist keineswegs ausgemacht, wie dieser Krieg ausgeht. Wenn man drauf schaut, dann ist ja das politische Ergebnis von Wladimir Putin außerordentlich schlecht. Er hat es geschafft, die Ukraine endgültig zu verlieren. Die Menschen werden nie mehr mit dieser Elite in Russland kooperieren wollen. Er hat es geschafft, dass die Europäer aufgewacht sind. Es gibt einen Weckruf in sicherheitspolitischer Hinsicht. Er hat die Amerikaner zurück nach Europa gebracht, die eigentlich kein Interesse mehr hatten, in Europa sein zu wollen. Er hat die raison d'être, also den Zweck der NATO, wiederbelebt. Und er hat sogar es geschafft, neutrale Staaten wie Schweden und Finnland in der Öffentlichkeit so zu beeinflussen, dass die mittlerweile Angst haben vor dem neutralen Status. Das heißt, unter dem Strich ist es ein totales Debakel. Und erinnern wir uns an einen anderen Krieg, der zunächst wie ein Spaziergang aussah. Nämlich den Afghanistan-Krieg 1979 bis 1989. Das war der erste Sargnagel für die Auflösung der Sowjetunion. Und es gibt bis jetzt keinen Grund anzunehmen, dass dieser Krieg nicht auch fatale innenpolitische Wirkungen haben könnte. Denn dieses System ist keineswegs aus Stärke in der Ukraine einmarschiert, sondern dieser Krieg ist ein Zeichen der Schwäche und der immer stärkeren autistischen Stellung von Putin in diesem System.
Welche innenpolitischen Wirkungen könnte er haben?
Es ist etwas passiert, was unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung hier in Deutschland passiert ist. Vorletzte Woche hat die allrussländische Offiziersversammlung einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie gegen den Krieg in der Ukraine Stellung bezogen hat. Mit dem Argument, das wird auf unserem Rücken ausgetragen. Die Soldaten sind diejenigen, die sterben müssen. Die Soldaten sind diejenigen, die die Drecksarbeit machen. Und in einem autoritären Regime wie in Russland ist es nicht zu erklären, dass diese Erklärung längere Zeit publik ist und auch bleibt. Es spricht dafür, dass das mit Rückendeckung des Verteidigungsministeriums erfolgt ist. Das spricht dafür, dass wir in eine ähnliche Situation der Elitenkonkurrenz und der Elitenspaltung vielleicht reinrutschen, die in der Sowjetunion schon existiert hat, nämlich ein Konflikt zwischen der Armee und den Geheimdienstlern. Diejenigen, die die Führungselite um Putin sind, sind alles Geheimdienstler. Und es gibt hier konkurrierende Interessen, die unter Umständen durch den Krieg überhaupt erst aufbrechen können. Und es ist keineswegs sicher, dass diese Entwicklung nicht kontraproduktiv ist, ja, für das putinsche Regime. Da sollten wir uns hüten. Aber das andere, da würde ich schon sagen, der Weckruf für die europäische Sicherheit bedeutet, selbstverständlich müssen endlich Taten zu dieser Diagnose, die wir seit Jahren kennen, folgen. Die europäischen Staaten geben mehr Geld für Rüstung aus, aber sie haben bis heute keine handlungsfähige eigene europäische Sicherheit.
Kommen wir zurück zur Frage Stärkung der Bundeswehr.
Halte ich auch für völlig richtig. Es ist grotesk, wenn wir feststellen, dass der Chef des Bundeswehrverbands zu Recht sagt, eigentlich haben wir überhaupt keine Methoden und keine Mittel und keine Möglichkeiten, selbst wenn wir wollten, eine militärische Hilfe zu leisten. Das ist die Situation, dass wir uns jahrelang, die gesamte politische Klasse, mit der Vorstellung getröstet haben, Krieg sei überholt, Krieg sei kein Mittel der Politik und wir werden seit Jahren eines Besseren belehrt, dass derjenige, der den Mut hat, Gewalt anzuwenden, sehr wohl Krieg als Mittel der Politik einsetzt. Wenn wir an Syrien denken, hat Russland durch den Einsatz von Krieg dort das Regime stabilisiert. Wenn wir an die Annexion der Krim denken, hat mit dem Einsatz von Truppen des Geheimdienstes Russland die europäische Sicherheitsordnung seit 2014 unterminiert.
Herr Metzger, danke für Ihren Beitrag und für Ihren Appell. Wir müssen unsere eigene Verteidigung wieder aufleben lassen. Und wir gehen von Geislingen nach Köln zu Thomas Kühr. Guten Morgen, Herr Kühr.
Ja, guten Morgen auch in die Runde. Ja, ich sag mal so, ich kann mir fast nicht vorstellen, sozusagen, dass wir über den Weg der Aufrüstung sozusagen auf unserer Seite sozusagen solchen Problemen jetzt begegnen können in der Zukunft. Dazu sind, glaube ich, mittlerweile die Waffensysteme zu komplex, als dass uns das wirklich als würde sozusagen da Aufwand und Nutzen im Einklang stehen können. Von daher appelliere ich eigentlich eher zu mehr Denken in Zusammenhängen. Vielleicht weniger Emotionen und letztendlich einer stärkeren europäischen Emanzipation, mindestens den USA gegenüber. Ja, also dass wir da sozusagen als Europäer auch in irgendeiner Form uns mit Russland ins Benehmen setzen und uns vielleicht auch mal sozusagen von den Bündnisinteressen der NATO so ein bisschen auch lösen, zumindest in den diplomatischen Bemühungen.
Und wie sollten, Herr Kühr, wie sollten wir uns mit Russland ins Benehmen setzen? Also was nutzt es auf der einen Seite, so auf den guten Willen zu setzen, auf intensive Gespräche und die Hoffnung auf Vernunft, wenn die andere Seite sich weigert, alle Möglichkeiten der Diplomatie auszuschöpfen?
Nein, das kommt immer darauf an, wie man die Vorgeschichte betrachtet. Ja? Also Putin hat ja in München vor Jahren auch schon appelliert, also in dieser Richtung, dass er sozusagen sich auch letztendlich bedrängt fühlt durch die NATO-Osterweiterung. Und da ist meines Erachtens auch gar nicht so relevant, wie weit das seinerzeit paraffiert wurde oder wie weit man sowas überhaupt, wenn man das getan hätte, bei den vielen nationalen Interessen, die dann eben dem unterworfen werden würden, aufrechterhalten kann mit der Zeit. Fakt ist aber eben eins, dass die NATO-Osterweiterung gegeben hat oder auch immer noch gibt. Und da ist es jetzt nicht weiter verwunderlich, dass sich so jemand wie Russland also durchaus unter Druck gesetzt fühlt und vor sich. Ich würde jetzt auch nicht immer davon sprechen, dass da ein Psychopath sozusagen am Werk ist, sondern wir sollten auch dem Rechnung tragen, dass es da nicht nur Putin selbst gibt, sondern eben durchaus eine Regierung, die wahrscheinlich vieles auch gegeneinander abwägt. Und was ich sehr aufschlussreich fand, war im Moment vor 14 Tagen, glaube ich, ist das veröffentlicht worden von Professor Christian Rieck, der in Frankfurt Dozent ist und sich mal spieltheoretisch, es klingt jetzt blöd, aber wissenschaftlich kann man das durchaus sozusagen nachvollziehen, damit auseinandergesetzt hat mit diesem Konflikt und eben die Zusammenhänge auch mal sozusagen bis hin zur, sag ich mal, Energiepolitik und Klimawende gezogen hat. Das fand ich also sehr aufschlussreich, wie er Chancen und Risiken sozusagen der Akteure jetzt in diesem Konflikt mal gegeneinander abgewogen hat.
Ja. Herr Kühr, Sie haben gerade gesagt, es gibt in Russland, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine Regierung, die vieles gegeneinander abwägt. Frau Adler, gibt es diese Regierung?
Es gibt den Zustand, dass in Russland noch nicht mehr der engste Kreis von Wladimir Putin weiß, mit wem sich der Präsident eigentlich überhaupt berät, geschweige denn, dass da ein Gremium zusammentritt und Entscheidungen trifft. Die Regierung ist von jeher von Putin eingesetzt worden. Sie ist eine rein Technokratenregierung. Und Herr Kühr, ich würde gerne Ihr Gedankenmodell mal weiterspinnen wollen, wenn Sie sagen, weg von der NATO. Was würden Sie denn sagen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass eine Ukraine, die nichts getan hat, die absolut nichts getan hat, um irgendwie die Sicherheit von Russland zu gefährden, die irgendwie aggressiv aufgetreten ist, die seit 8 Jahren im Krieg mit Russland steht, dass von diesem Krieg in der Ukraine eine Weiterung ausgeht, nämlich zum Beispiel, dass auch Putin, weil er vielleicht in der Ukraine zu langwierig kämpfen muss, nicht zügig genug vorwärts kommt, dass er dann auf den Einfall kommt, vielleicht Lettland, Estland oder Litauen anzugreifen, die am nächsten liegen, dann haben wir NATO-Länder, die angegriffen werden. Und wir wissen, dass in diesen Ländern vor allem die Amerikaner geholfen haben und helfen, dass sich diese Länder verteidigen können. Und in einer solchen Situation, in einem so akuten Konflikt, auf die Hilfe der Amerikaner zu verzichten und zu sagen, die Europäer sollen sich doch mal ein bisschen unabhängig davon machen und überhaupt ist das mit der Aufrüstung überhaupt so eine gute Idee und das ist alles ja so kompliziert, da kann ich nur sagen, Sie haben absolut recht. Es ist total kompliziert und es wäre das total Falsche, nichts zu machen, den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, wann die Welt wieder schön ist.
Herr Kühler.
Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das sozusagen jetzt die Entgegnung auf meine Ausführung war oder auch auf Entgegnung.
Das war sie, ja. Das war die Entgegnung auf Ihrer. Das war sie. Das war die Entgegnung auf Ihrer Ausführung.
Genau. Also ich habe jetzt nicht dafür plädiert, dass wir sozusagen die NATO verlassen, ja, sondern ich habe einfach nur dafür plädiert, auch in der Ermangelung sozusagen des ganz klaren Einlösungskonzepts, ja, dass wir im Gespräch bleiben und dass wir eben vorsichtig sind.
Was machen Sie denn, Herr Kühr, was würden Sie machen? Was würden Sie machen, wenn jetzt die NATO, das NATO-Bündnis, wenn jetzt NATO-Länder angegriffen würden, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt? Wie würden Sie denn argumentieren, wenn jetzt Deutschland angegriffen würde? Dann überlegen wir uns auch, was mit der NATO ist?
Nö, ich glaube, dann gibt es vordefinierte Handlungsprinzipien, die auch jetzt nicht erst in den letzten 14 Jahren erdacht wurden, sondern wie die NATO sozusagen im Verbund agiert. Ich glaube, darüber müssen wir nicht nachdenken. Das ist aber möglicherweise ein relativ schrecklicher Automatismus. Na, wahrscheinlich auch kein Automatismus, aber das sind dann bestimmt Szenarien, da müssen wir dann auch nicht mehr reden, da haben wir vielleicht gar keine Gelegenheit mehr, im Radio zu reden. Ne? Ich bin nur der Meinung, mir ist manchmal die Diskussion oder die Reaktionen der Zuhörer sind durchaus differenzierter als das, was ich insbesondere heute aus dem Studio manchmal so gehört habe. Das war mir zu fest, zu klar, als wäre es also absolut gesetzte Wahrheit. Und das kann, glaube ich, dummerweise keiner für sich beanspruchen. Das Plädoyer ist einfach nur, wir sind hier Europäer. Wir haben die Russen sozusagen näher als Biden. Und ja, wir müssen auch damit leben sozusagen, dass wir Nachbarn haben und mit denen müssen wir klarkommen. Das können wir nicht sozusagen immer über die Amerikaner schleifen. Und dass das ganz großen Schwankungen unterliegen kann, zumindest in der politischen Darstellung, haben wir jetzt in den letzten Jahren ja auch bemerkt. Ja. Und jetzt beruhigt sich das für uns so ein bisschen. Aber je europäischer wir mittlerweile auftreten, zumal die, sage ich jetzt mal, Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs ja auch schon eine Weile jetzt zurückliegen, würde ich mal sagen, tun wir gut daran. Aber wie gesagt, ich habe das Patentrezept dafür auch nicht. Es ist eher so ein Appell, die Sache in den Zusammenhängen zu sehen und auf verschiedene Gedanken gehen mal zu verfolgen. Ne?
Für diesen Appell danke ich Ihnen sehr, Herr Kühr, für diesen Anruf aus Köln. Zu unserer Sendung bei Deutschlandfunk Kultur, Krieg gegen die Ukraine, schreibt uns Gunnar Dermuth: Ich schäme mich für unsere deutsche Bundesregierung. Das verdient die Bezeichnung unterlassene Hilfeleistung. Die ukrainische Regierung erbittet Hilfe und sie bleibt alleine. Ich schäme mich. Ukrainische Soldaten verteidigen unsere, das heißt die westliche Freiheit. Sie verteidigen unsere Werte und wir sind Zuschauer. Ich bin entsetzt, tief traurig und empört. Danke, Gunnar Dermuth, für diese Meinung. Und wir gehen zu Inge Lührs in Bremen. Guten Morgen, Frau Lührs.
Ja, guten Morgen.
Ihre Meinung zu unserem Thema?
Ich habe einen Herzenswunsch. Und zwar, das resultiert, ich bin Jahrgang 50, da frug ich ihn als junges Mädchen mal meinen Vater, der mit 19 in den Krieg mit eintrat, wie hast du den Krieg erlebt? Und er sagte zu mir, wenn neben dir deine Kameraden verrecken, glaubst du an nichts mehr. Und ich wollte den Fokus gerne mal auf die jungen Soldaten und auf alle Soldaten, auf alle Menschen, die im Krieg sterben, lenken. Und hatte vor geraumer Zeit ein Antikriegslied gehört von Reinhard May, Hannes Wader und Konstantin Wecker. Und der Titel heißt Es ist an der Zeit. Mhm. Es ist ein Antikriegslied. Und dieses Lied beschreibt die Grausamkeit des Krieges anhand eines 19-jährigen jungen Mannes. Und das hat mich so erschüttert und das hat mir so vor Augen geführt, wie abstrakt das ist, wenn ich höre, es sind so und so viele Menschen im Krieg gestorben, weil es das Leid dieses Mannes widerspiegelt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Menschen sich dieses Lied mal anhören. Das hat mich also wirklich beeindruckt, das Lied.
Manfred Zappa hat gerade heftig genickt, der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Sabine Adler, Osteuropa-Expertin bei Deutschlandfunk Kultur, kann ich nicht sehen. Sie ist uns zugeschaltet, Frau Adler. Ich vermute aber mal, dass Frau Lührs auch Ihnen aus dem Herzen gesprochen hat.
Das tut sie. Das tut sie auf jeden Fall. Und es kam mir wirklich auch sofort eine gestrige Szene, die ich im Fernsehen gesehen habe, in Erinnerung. Da hat eine Mutter, die noch gar nicht so alt war, wirklich geschluchzt, geweint, als sie erfahren hat, dass ihr Sohn, der 23 ist, jetzt in den Krieg ziehen muss, in der Ukraine. Und diese Mobilmachung, die gestern gekommen ist, als der Präsident Zelensky gesagt hat, alle Männer zwischen 18 und 60 dürfen jetzt nicht mehr das Land verlassen, die sollen kämpfen. Das hat zu Szenen geführt, dass Menschen, die gerade auf der Flucht waren, dann weiterfahren mussten ohne die Männer, ohne die Brüder, die Väter, die Söhne, wie auch immer. Die Männer mussten da bleiben. Für viele Männer ist das nichts, was sie gerne tun, aber etwas, was sie auf jeden Fall tun, weil sie wissen, ein anderer verteidigt ihr Land nicht. Also das ist, finde ich, etwas, das müssen wir wirklich uns immer vor Augen führen. Wie stellen wir uns doch bitte einfach nur mal die Situation vor, dass wir nicht zurück in unsere Häuser können, dass wir in der U-Bahn, in den U-Bahn-Schächten schlafen von einem Tag auf den anderen. Wir sind durch nichts vorbereitet. Also unser Leben ist überhaupt nicht mehr das, was es mal war, was es ausgemacht hat. Wir verlassen unsere berühmte Komfortzone, um es mal ganz euphemistisch auszudrücken. Und deshalb finde ich auch, das ist wirklich ein Aspekt, der muss bedacht werden. Es muss auch bedacht werden, dass dieser Krieg ganz, ganz dicht nach Europa, auch nach Deutschland kommt, nicht nur militärisch, sondern eben auch, was die Flüchtlingszahlen betrifft. Die Menschen fliehen, die Ukraine ist ein Volk von 40 Millionen Einwohnern. Es sind jetzt 50.000 angeblich angekommen, melden die Nachrichten. Im Ausland, bis jetzt in Polen und in der Republik Moldau. Das heißt also, es ist der Anfang, der allererste Anfang. Wir werden sehr, sehr viel Geld brauchen, um diesen Menschen zu helfen, nicht nur in Notunterkünften, sondern überhaupt sie unterzubringen.
Herr Zappa?
Ich glaube, wir sind zum ersten Mal mit unserem Selbstbild, dass der Krieg historisch in Europa überwunden sei, in Schwierigkeiten geraten auf dem Balkan, als plötzlich der Balkankrieg war und wir festgestellt haben, dass wir eine Lebenslüge hatten in Deutschland. Die bundesrepublikanische deutsche Gesellschaft hatte zwei kategorische Imperative, mit der wir in der Schule aufgewachsen sind. Der erste kategorische Imperativ hieß nie wieder Krieg, aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs. Und der zweite kategorische Imperativ hieß nie wieder Völkermord, nie wieder Auschwitz. Und wir haben festgestellt, dass vor unseren Augen mit Srebrenica beispielsweise ein Genozid stattfand und wir festgestellt haben, unter Umständen muss man Krieg führen, um Genozid zu verhindern. Und das war der erste Einbruch, wo wir festgestellt haben, da haben wir ein echtes Problem. Und wir haben gesehen, was das bedeutet, wenn wechselseitig sich Leute umbringen, die vorher Haustür an Haustür gelebt haben. Und wir haben festgestellt, und das ist etwas, was wir mal in Erinnerung rufen müssen, dass seit 2014 Krieg herrscht. Nach der Annexion der Krim hat Russland Waffen und Kämpfer in die Ostukraine geschickt und dort in der Region Lugansk und Donetsk einen Krieg vom Zaun gebrochen, dem 14.000 Menschen bis heute zum Opfer gefallen sind. Und dieses Sterben geht weiter, das muss man ganz klar sagen. Und das individuelle Leid dieser Gesellschaft ist ja das, was uns eigentlich so bestürzt. Nicht die NATO-Osterweiterungsfragen, nicht irgendwelche strategischen Sandkastenspiele sind das relevante Problem, sondern während wir hier im Studio stehen oder aber zu Hause am Radio sitzen, sterben Leute, weil es einem politischen Regime gefällt, dass andere sterben. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen.
Und deshalb hat Inge Lührs aus Bremen das Augenmerk auch nochmal, ihr Augenmerk darauf gelenkt. Vielen Dank dafür, Frau Lührs.
Ja, danke schön.
Elke Gorenfluss aus Freiburg schreibt, wie ernst müssen wir Putins Drohung nehmen, dass bei einer Einmischung in den Konflikt Europa Vergeltung erleben wird, wie es das noch nie erlebt hat und wie könnte das aussehen? Ich muss ehrlich sagen, schreibt Elke Gorenfloss, ich traue Putin zu, dass er Atomwaffen einsetzt. Was wäre dann gewonnen? Frau Adler, wie sieht das aus mit der Einmischung?
Ich habe das, als ich die Rede verfolgt habe von Putin, als er genau das angedroht hat, bin ich auch wirklich zusammengezuckt und es überlief mich kalt. Denn das eine ist, vor einer Demonstration, einer virtuellen Demonstration, wie er das mal gemacht hat, auf einer langen Pressekonferenz, irgendwelche möglichen neuen Wunderwaffen zu präsentieren, die aber noch nicht Wirklichkeit sind, die noch auf dem Reißbrett sozusagen entstehen. Das ist das eine, das fand ich damals auch schon schrecklich genug. Auch das war ja schon eine Drohung an die Weltöffentlichkeit. Russland modernisiert seine Armee, erschafft Wunderwaffen, die an den letzten Winkel der Welt fliegen können und auch atomgesteuert sind, um riesige Strecken zurücklegen zu können. All das wurde da gesagt. Also er selbst, der Präsident, hat all das vorgeführt. Und jetzt droht er in einem ganz aktuellen Krieg und Konflikt jedem, der der Ukraine zur Seite springt, mit einer Vergeltung, die man so noch nicht erlebt hat. Und was haben wir so noch nicht erlebt? Das sind eben genau Atomwaffen. Deshalb konnte man das auch nur so verstehen. Es ist eine schreckliche Drohung. Es ist etwas, worauf sich die NATO einstellen muss und vorbereiten muss. Meine Hoffnung, dass Putin so rational ist, dass er das nicht machen wird, ist nicht mehr besonders groß, denn schon die Entscheidung, diesen Krieg anzufangen gegen sein Nachbarland, sein angebliches Brudervolk, war ja schon völlig irrational. Wir müssen es als eine ganz, ganz schreckliche, ernstzunehmende Drohung bitte zur Kenntnis nehmen und die Militärs haben hoffentlich die Antwort darauf.
Sie haben in einem Kommentar bei uns, Frau Adler, gesagt, Putins Geschichtsverständnis muss jetzt in den Hauptstädten anderer Ex-Sowjetrepubliken die Alarmglocken schellen lassen. Was kommt da möglicherweise auf uns zu?
Genau das ist der Fall. Das ist eine Drohung. Wenn das der Hintergrund für diesen Satz war, Putins Geschichtsverständnis. Was macht ihn eigentlich so sauer? Was macht ihn so wütend? Und das ist der Zerfall des Russischen Reiches, der Zerfall der Sowjetunion. Er kann es überhaupt nicht akzeptieren, dass die Völker der Sowjetunion, die laut sowjetischer Verfassung das Recht hatten, ihr Austreten aus der Sowjetunion selber zu bestimmen. Also sie hatten die Möglichkeit, souveräne Länder zu sein und zu werden. Das war nur eine theoretische Möglichkeit, aber sie stand auf dem Papier. Was Putin sehr kritisiert hat, dass das auf dem Papier stand, das hat er in dieser langen Rede am Montag nochmal ausdrücklich gesagt. Also diese Vorstellung für Putin, dass da nicht ein Reich zusammenbleibt, sondern die einzelnen Staaten machen, was sie wollen, ist inakzeptabel. Das erste Beispiel, was er gesendet hat, war Georgien. Das haben viele von uns vergessen. Georgien 2008, die Abspaltung von Abchasien, Südossetien. Jetzt 2014 die Ukraine als nächste, die Abspaltung von der Krim und der Ostukraine. Und natürlich hört man das in den Hauptstädten. Unter anderem auch bei Alexander Lukaschenko in Belarus, der sich ja nun völlig Putin zu Füßen gelegt hat. Aber der hat genau noch zu Beginn des Krieges in der Ostukraine riesige Angst davor gehabt, dass das seinem Weißrussland eventuell auch passieren könnte. Also in Belarus muss man Angst haben. Jetzt ist Lukaschenko natürlich längst übergelaufen. Aber das Volk, das Belarussische, das überhaupt nicht so denkt wie der belarussische Diktator, das hat riesige Angst, dass es jetzt möglicherweise auch noch an die Reihe kommt für Putin. In Kasachstan muss man Angst haben und in vielen anderen Nachfolgestaaten.
Wenn ich das richtig sehe auf dem Bildschirm, ist Ihr Stichwort, Frau Adler, nämlich Georgien, auch das Stichwort von Carsten Zawada aus Remagen. Schönen guten Morgen.
Hallo in die Runde. Ja, korrekt. Das fiel mir auf, dass als schon der Einmarsch stattfand, der Russen oder der Stärken im Donbass, Luhansk und Donetsk, das gleicht. Ich war in Georgien vor ein paar Jahren und da dachte ich, das sieht doch aus wie in Georgien. Und da wird der Putin keinen Halt machen. Das ist die Befürchtung. Und dass jetzt gedroht wird mit Atomwaffen, das setzt auch dem militärischen Eingreifen dritter Staaten sehr starke Grenzen, beängstigend und erschreckend. Denn was kann aber helfen? Es wurde schon angesprochen in der Runde, Und das gibt Mut, dass es Möglichkeiten gibt. Denn er hat anscheinend Angst, das Regime Putin, ich nenne es mal so, vor Meinungen, vor dem, was wirklich passiert. Indem die Medien gefiltert werden, hat er Angst vor dem, was wirklich passiert. Denn die Menschen, wenn sie alle gesammelt, die Russen, das russische Volk, aufstehen und auf die Straße geht, dann kann er nicht alle einsperren. Und ich ziehe da Vergleiche zur DDR, 89. Und ich denke, das müsste ein Schritt sein, das Volk in Russland einzubinden.
Wobei die Proteste und Demonstrationen der letzten Tage natürlich niedergeschlagen wurden.
Und sie sehr klein waren, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Also es handelt sich um Dutzende Leute, die an verschiedenen Stellen auf die Straße gegangen sind. Und den Versuch gemacht haben, so wie es eine Handvoll Demonstranten war, die 1968 auf dem Roten Platz standen. Aber ich glaube schon, dass das, was Sabine Adler gesagt hat, auf den Punkt gebracht werden muss. Wir haben es seit Adolf Hitler, die Tschechoslowakei angriff und das Sudetenland erst angeschlossen hat, das erste Mal wieder mit einem revanchistischen Politiker zu tun. Und dieser revanchistische Politiker und dieser Geist des Revanchismus bricht sich überall dort Bahn, wo es Autonomiebestrebungen und Neuorientierungen entweder Richtung Westen oder Richtung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung gibt. Deshalb der Angriff und die Anerkennung der Unabhängigkeit in Georgien der beiden territorialen Subjekte Abchasien und Südossetien. Deshalb der Angriff in Moldawien und die Militärpräsenz von der Mitte der 90er Jahre bis heute in dem Gebiet Transnistrien. Deshalb die Einmischung in der Ukraine 2004, als Wahlfälschungen waren. Deshalb die Einmischung 2013-14 beim Euromaidan und die Annexion. Das Ziel von Putin ist es, ein russisches Reich wieder zu errichten und all das zurückzudrehen, was diese Staaten unter Wahrnehmung ihres Selbstbestimmungsrechts der Völker und ihrer Freiheit seit 1991 aufgebaut haben. Und das ist etwas ganz Furchtbares. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, normalerweise argumentiere ich dagegen, sich auf einzelne Personen zu konzentrieren. Aber wir kommen in dieser Situation nicht drum rum, diese Person Putin in den Blick zu nehmen. Anders als in der Sowjetunion gibt es keine Checks and Balances mehr im politischen System. Alle Checks and Balances, die formal verfassungsrechtlich angelegt sind, wie zum Beispiel die Staatsduma, der Föderationsrat, das oberste Gericht, sind gleichgeschaltet, ausgeschaltet. Wir haben letzte Woche dieses unglaubliche Schauspiel einer öffentlichen Sicherheitsratssitzung gesehen, wo die Repräsentanten der Gewaltorgane, des Innenministeriums, der Nationalgarde, der Geheimdienste, des Auslandsgeheimdienstes, da saßen wie bei einer Mafiasitzung, der Capo dei Capi. Der Putin hat die alle miteinander in einer Art und Weise erniedrigt, eingeschüchtert. Das war unglaublich. Und das ist etwas, womit wir nie zuvor konfrontiert waren, dass die Macht eines Einzelnen im politischen System Russlands so stark ist, so groß ist, dass wir in der Tat uns auf diese Person Putin konzentrieren müssen.
Frau Adler, nochmal zu Herrn Zimmermann.
Ich würde gerne nochmal zu dem Hörer zurückkommen und würde ihm zustimmen, dass es genau die Menschen sind, die Menschen in Russland, die jetzt gefragt sind. Es ist tatsächlich jetzt die Stunde des russischen Volkes, die Angst zu überwinden, auf die Straße zu gehen. Sie haben das gezeigt, dass sie das können, als Alexei Nawalny diese gigantische Korruption im Regime Putin vorgeführt hat. Sie haben sich untereinander vernetzt, sie haben alle Mittel und Medien genutzt, um sich zu koordinieren und Massendemonstrationen auf die Beine zu stellen. Und sie müssen jetzt in einer solchen Situation ihre Angst überwinden, sie müssen auf die Straße gehen, denn sie sind tatsächlich, da hat Manfred Zappa absolut recht, sie sind die Einzigen, die jetzt dort Putin Einhalt gebieten können. Niemand anders.
Herr Sawade, danke für den Anruf aus Remagen. Jutta Friedrichsen aus Hildesheim. Guten Morgen.
Ja, moin, Friedrichsen, hallo.
Grüße Sie.
Also ich muss jetzt erst mal sagen, das allererste, also wie ich gehört habe, und auch so in meinem Umfeld, was Herr Putin davor hat, warum, das ist wirklich eine wichtige Frage, finde ich, warum kann man wirklich nicht sagen oder hätte sagen können, ja, also die Ukraine wird niemals beitreten können der NATO. Ne, das hat er ja auch, ich meine, das haben, ich rede jetzt einfach mal für die ganz einfachen Zuhörer, die oder die jeden Tag immer mal so Reportagen und so ganz normal politisch sich auch interessieren, dass man das nicht über die Lippen bekommen hat. Das habe ich nie verstanden. Zweitens, warum sofort unser Bundeskanzler und auch die Frau Baerbock, ne, sofort so aggressiv in der Sprache argumentiert hat, ne, also vor dem Putin halt, als wenn der Angst, als wenn man dem Angst machen könnte, über Maßnahmen und also was wissen wir ja, ne, was alles gesagt worden ist. Ich finde, deeskalieren hat für mich ein anderes Format, als sofort mit Drohung kommen. Und wenn man eben halt das mal hört, so, ja, den kann man das sowieso nicht drohen, ne? Der hat da so viel Macht, da brauchen wir gar nichts vormachen. Ja, und drittens hat mir auch gefehlt, die Ansprache unseres Bundeskanzlers oder seines der Regierung, wir als Bevölkerung, wir machen uns doch alle tierisch Sorgen. Nicht um uns selber, auch um die Menschen. Und warum immer nur Angst geschürt wird. Wie bei der Pandemie. Ich kenne jetzt Deutschland seit 2 Jahren.
Ja.
Nur Druck, Angst machen, Drohung. Und es wird überhaupt nicht irgendwie, wenigstens mal ein bisschen sensibel, dass wir als Menschen, als Bevölkerung, die vielleicht nicht so hyperpolitisch sind oder auch noch mehr überrascht sind, ne, dass wir mal eine Ansprache bekommen.
Frau Friedrichsen, ich würde Frau Adler gerne die Gelegenheit geben, auf diesen wichtigen Aspekt, den Sie ja eingebracht haben, einzugehen, nämlich auf diese Gewaltsprache, wie Sie es genannt haben. Frau Adler.
Ja.
Jetzt ist Sabine Adler weg. Herr Sapper, Sie?
Ich würde sagen, Frau Friedrichsen, dass die Situation umgekehrt ist. Also Sie verwechseln meines Erachtens Ursache und Wirkung. Die Gewaltsprache, die ist die der Bedrohungskulisse, dass zunächst 150.000 Soldaten aufgefahren wurden. Das ist eine Form der Angstsprache, das ist ein Symbol. Und jetzt momentan sind es die Bomben und die Panzer. Das ist die größte Angstsprache, die weltweit verbreitet wird. Das andere, was Sie gefragt haben, Sie haben doch keine Lust, Frau Friedrichsen, dass der Nachbar über Ihre Entscheidungen entscheidet. Sie selbst sind verantwortlich für sich selbst. Das Gleiche ist in der internationalen Politik gültig. Es steht weder dem Putin noch dem Herrn Scholz oder wem auch immer zu, über die Außenpolitik oder die Innenpolitik der Ukraine zu entscheiden. Nur die Ukraine entscheiden über sich selbst. Das ist die Grundlage von allem, was wir irgendwie machen. Das scheint mir, das müssen wir als Grundregel einfach akzeptieren. Und das Dritte, was Sie angesprochen haben, es wird nicht Angst geschürt von westlicher Seite. Das ist nicht so, wie Sie das dargestellt haben, sondern es wird darauf hingewiesen, dass das, was Russland momentan macht, nicht ohne Konsequenzen für Russland bleiben wird. Und ich halte es für eine sehr vernünftige Entscheidung, dass es keinen Krieg als Antwort gibt, aber dass man auch nicht so tut, als ginge einem das nichts an. Und zwischen dem Wort und dem Krieg sind die Sanktionen. Und diese Sanktionen hat Herr Scholz angedroht und angekündigt. Und diese Sanktionen sind richtig, wichtig. Und wir werden sie zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie auf absehbare Zeit gegen Russland verhängen müssen.
Frau Friedrichsen?
Verstehe ich Sie, was Sie da jetzt politisch argumentieren. Das ist ja auch verständlich. Was gibt es so einen Ist-Zustand? Und ich finde nicht, dass Sie vielleicht, wir haben uns garantiert wieder missverstanden, ne? Ich meine nur, was ist denn Deeskalation? Deeskalation ist für mich doch nicht, gleich dem anderen zu drohen mit Sanktionen, sondern erstmal darauf ein, also nicht wenigstens eingehen, auf jeden Fall den anderen erstmal zu verstehen, was will der eigentlich, ne?
Und aber das müssen Sie aus der Perspektive der Ukrainer denken. Wie soll denn die Ukraine momentan deeskalieren, wenn sie ja, mit Bomben...
Es geht ja jetzt nicht um Mendes, es geht ja davor, bevor eben halt Putin einmarschiert ist in die Ukraine. Warum konnte dann die Ukraine... Es ist ja einfach nur mal so eine hypothetische Frage. Warum war das nicht möglich, dass die Ukraine gesagt hat, wir gehen nie in die NATO, wenn Putin uns in Ruhe lässt?
Weil die Ukraine vorher die Entscheidung getroffen hat, dass sie von Russland bedroht sich fühlt. Und wir haben gesehen, diese Angst vor Russland ist begründet gewesen.
Frau Friedrichsen, auf jeden Fall ist Ihr Punkt deutlich geworden und danke auch dafür. Manchmal bleibt man einfach im Dissens. Trotzdem herzlichen Dank für diesen Anruf aus Hildesheim. Ich würde eine allerletzte Frage mit der Bitte auch um eine relativ kurze Antwort, Herr Sapper, noch stellen wollen. Und zwar schreibt uns Heiko Labusch: Putin ist ein Verbrecher und gehört vor Gericht. Er hat Angst vor seinem eigenen Volk und vor Machtverlust. Er hat systematisch die freie Presse platt gemacht, jeglichen Widerstand gebrochen. Hat er eigentlich schon seine Nachfolge geregelt?
Nein, hat er nicht. Ein Kennzeichen von Diktaturen und autoritären Regimen besteht darin, dass es keine geregelte Nachfolge gibt. Alle Herrschaft basiert momentan auf der Führungspersönlichkeit Wladimir Putin und alle vermeintlichen Nachfolger sind nur Spekulationen. Und wenn Sie die Geschichte, auf die Sabine Adler vorhin angespielt hat, der wahnsinnigen Korruption, die Herr Nawalny offengelegt hat, im Blick haben, dann weiß man, dass Putin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bis an sein Lebensende versuchen wird, an der Macht zu bleiben, weil ihm andernfalls unter Umständen strafrechtliche Ermittlungen aus Russland selbst drohen werden.
Sabine Adler ist uns in den letzten Minuten verloren gegangen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihr, der Osteuropa-Expertin bei Deutschlandfunk Kultur. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich so engagiert beteiligt haben. Ich fand es auch gut, dass so viele Hörer mal eine andere Position eingenommen haben als unsere Gäste im Studio. Ich glaube, das ist für jede Diskussion hilfreich. Ich danke Manfred Sapper, dem Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Und ich wünsche Ihnen allen noch ein gutes Wochenende, auch mit dem Programm von Deutschlandfunk Kultur.